vielleicht ist das nächste Projekt ein Ballermann-Song mit Mark Eggers oder sowas.
Boah, Rumbombe. Kennst du Rumbombe?
Was ist Rumbombe?
Rumbombe ist auch ein Ballermann-Performer,
ja.
ein Malotze-Künstler.
Aha.
Und der hat eine richtig geile Story. Der hat nämlich, der ist eine richtig geile TikTok-Erfolgsstory. Und ich habe das so gefeiert, weil seine Mission war, jeden Tag ein Ballermann-Refrain, bis ich im Bierkönig auftreten darf. Und das hat er durchgezogen.
Und?
268 Tage hat es gedauert. Und dann hatte er einen Song released mit Michaela Schäfer.
Oh, wow.
Und einen Auftritt im Bierkönig. Oder ich weiß nicht, 200. Also es war weniger als ein Jahr, glaube ich.
Also ich höre da nur eins raus. Rumbombe, wenn du das hörst. Jo und ich wären bereit, um Ballermann-Song mit dir zu schreiben und zu performen. Wir können nicht so viel dazu beitragen, aber wir lassen uns von dir tragen.
Ja, auf und wir stellen uns auf die Bühne.
Breiten Schultern.
Er hat wirklich dich. Breite Schultern.
Du hast wirklich breite Schultern.
Ja.
Ich wünsche, ich hätte so breite Schultern wie du.
Pot mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim Was los, Digga Arsmann.
Moin Freunde und willkommen bei Pot mit Ei. Mein Name ist Tim Amann oder auch Brot mit Ei und ich interviewe hier alle zwei Wochen spannende Gäste aus der Welt der Kulinarik, der Wirtschaft, aber auch aus der Öffentlichkeit. Heute zu Gast ist bei uns Jo Semula. Er war bereits einer der ersten Gäste vom Pot mit Ei in den allerersten Folgen. Und die meisten von euch, die wissen sowieso, dass wir immer wieder zusammen gemeinsam Content machen und den über unsere Kanäle teilen. Johannes ist jetzt Anfang des Jahres mit seiner Frau und seinen beiden Kindern ausgewandert nach Mallorca und hat mich jetzt endlich zu sich eingeladen. Natürlich haben wir da jede Menge zusammen erlebt, aber auch gedreht und auch miteinander gesprochen. Darüber, wie es dazu kam, dass er mit seiner Familie ausgewandert ist, was ihn gerade am meisten beschäftigt und was euch in den kommenden Tagen unter anderem vom Ballermann von uns erwartet. Also das erfahrt ihr jetzt alles in der neuen Folge Pot mit Ei mit Jo Semula. Viel Spaß!
Du machst das gar nicht mehr, oder? Machst du das noch? Hey, ich bin Jo, ich backe Brot.
Nee, ich mach's nicht immer. Ich mach's manchmal.
Aber klar.
Bei den Rezeptvideos mache ich es schon immer.
Aber
ich habe jetzt bei diesen Bread Ventures Videos, also bei, wo ich eben dann belegte Brote mache, also Hi, ich bin Jo und ich belege Brot.
Sagst du
es
auch so?
Das habe ich zwei, dreimal gesagt.
Wieso machst du es nicht?
Das ist witzig, oder?
Es fühlt sich komisch an, oder?
Es fühlt sich komisch an, aber es ist auch irgendwie witzig. Ich wollte das Buch auch nicht, also Bread Ventures finde ich auch schon einen sehr, sehr geilen Namen. Mhm. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. aber ich hatte meinem Verlag auch den Titel Belegtes Brot gepitcht. Ich finde das total witzig.
Mhm.
Aber ich glaube, denen war das zu subtil, zu...
Ich mag subtile Sachen.
Ich stehe da auch drauf. Ich habe noch als noch einen Titel hatte ich die Idee Mehr als Brot.
Auch nicht schlecht. Weißt du, was bei mir auf dem Cover drauf ist? Bei meinem Kochbuch, was wahrscheinlich jetzt schon längst vorbestellbar ist. Einfach nur ein belegtes Brot mit Ei.
Das ist
und das finde ich einfach, das finde ich einfach großartig, weil ich wollte einfach ein Buch haben, was so anders aussieht wie andere Kochbücher. Mein Gesicht nicht drauf, einfach nur ein Brot mit Ei, so ein bisschen als Link, aber den versteht ja die meisten Leute nicht, die im Buchladen da vorlaufen, weil die kennen mich ja vielleicht gar nicht. Einfach nur Brot mit Ei.
Steht denn als Autor, also steht denn dein...
Tim Amann, aber auch der Alias dabei.
Der Alias ist auch irgendwo, ja, okay.
Aber ich finde es genial. Was ich auch genial finde, das ist ja gerade die Holiday-Folge. Man könnte auch in die Sommerpause gehen, machen wir aber nicht. Nein, wir haben uns hier eine Liege reserviert, unser Handtuch ausgebreitet und wir... sind heute hier live auf Malotze bei Jo Semula auf Mallorca. Es ist richtig schön hier, es ist mega. Die Zikaden sind ein bisschen laut, gebe ich zu. Es sind angenehme 32 bis 35 Grad. Es geht nicht unter 25 Grad in der Nacht runter. Ich wasche. Innerhalb von 6 oder 7 Tagen habe ich jetzt schon zweimal gewaschen, weil man muss hier täglich seine Sachen, also man muss hier alle 3 Stunden die Sachen wechseln.
Ja, du kannst, also ein T-Shirt einen zweiten Tag zu tragen, ist absolut unmöglich. Im Normalfall nicht mal einen ganzen Tag.
Ja. Ist so. Ja. Unterhosen. Vergiss es.
Ja.
Weißt du, was die geilsten Tage sind?
Lass sie einfach aus.
Exakt.
Ja.
Wenn ich eine Badehose anhabe und die reinigt sich ja so im natürlichen Vorgang von alleine, würde ich sagen, oder?
Also
es gibt genug Außenduschen, es gibt genug Pools hier in der Umgebung und komm, da sind wir mal ehrlich. Also Natur zurück zur Natur.
Das ist super natürlich. Also vor allem mit der Außendusche, mit dem Pool, das ist maximal natürlich. Aber man kann sich natürlich auch im Meer reinigen.
Ja, war ich bis jetzt noch gar nicht.
Wie, du warst noch nicht im Meer?
Naja, du hast ja hier einen wunderschönen, in einem deiner Anwesen hast du ja hier einen wunderschönen Meerwasserpool. Weil wir müssen ja sagen, das gesamte Brot mit Ei-Team ist ja in einer deiner Fincas untergekommen. Du hast ja jetzt mehrere hier auf
Mallorca. In meinem Gästeanwesen, ja.
In deinem Gästeanwesen.
Ja.
ihr wisst Bescheid, vergoldete Wasserhähne, es sind Bedienstetenwohnungen und auf der Dachterrasse, es ist nicht mal gelogen. Okay, die vergoldeten Wasserhähne vielleicht. Aber Johannes, vielleicht sagen wir mal ganz kurz, warum sind wir hier? Warum bist du hier?
Ich bin hier, weil eigentlich genau aus den Gründen, die du eben schon irgendwie so ein bisschen als Negativpunkte genannt hast, aber eigentlich.
Meinst du vergoldeten Wasserhähne?
Eigentlich bin ich genau deswegen hier, nämlich weil hier es nachts nicht unter 25 Grad die Temperatur fällt, weil es zwar ab und zu regnet, aber eigentlich dann 3 Stunden später die Sonne wieder scheint, weil ich hier nicht jeden Tag ein T-Shirt tragen muss. Ich hatte seit Monaten keinen Pullover an. Also ich meine, jetzt wir nehmen auf Anfang Juli und ich glaube, den letzten Pulli hatte ich im April an.
Ich habe bevor Oscar hergeflogen ist, weil wir müssen dann sagen, ich bin ja erst mit Jenny mit meiner Partnerin hergeflogen und sie ist jetzt wieder arbeiten gegangen und jetzt kam Oscar rübergeflogen, also der Kameramann von Brot mit Ei, und der kommt jetzt zum Arbeiten hierher geflogen, weil wir drehen ja noch ein bisschen. Und ich habe ihm kurz vor seinem Abflug geschrieben, lass geschlossenes Schuhwerk zu Hause, lass Jacken zu Hause, Pullover, lange Hose, Socken. Es ergibt keinen Sinn.
Nein, es ergibt keinen Sinn.
Du brauchst es hier nicht.
Nein, du brauchst es einfach.
Ich habe die Sachen auch dabei. Ich habe die bis jetzt noch nicht einmal ausgepackt. Und es ist das Geilste, weil man muss sich, also wir reden hier nicht über das Wetter. Machen wir nicht. Man spricht nicht darüber, ach Mensch, heute wieder wolkig oder ach Mensch, schönes Wetter, oh, zu heiß. Macht man nicht. Wetter spielt hier keine Rolle. Man geht raus und es ist geil.
Ja, also im Großen und Ganzen, so unter den Menschen, die hier leben, ist dann immer wieder so das Thema, nächste Woche wird es dann richtig heiß. So, ne, also das ist so manchmal ein Smalltalk-Thema, wenn man Smalltalk über das Wetter machen möchte, dann heißt es eigentlich immer nur, jo, jetzt wird es heiß. Oder es kommt wieder ein Sahara-Regen. Das sind so die beiden
Wetter-Themen. Das ist absurd. Also man muss dazu sagen, du bist noch nicht offiziell ausgewandert, aber du bist kurz davor.
Es ist im Prozess, sag ich mal.
Und wir waren letztens, ihr hattet ja eine kleine Einweihungsparty und es waren auch Freunde hier von euch aus der Umgebung dabei. Und wir haben uns überlegt, was sind so die Probleme von Leuten aus Berlin verglichen mit den Leuten auf Mallorca? Und das größte Problem ist Sahara-Regen. Also bei uns ist es schlecht gelaunte Busfahrer. Wir haben Ämter, die nicht funktionieren. Wir haben beschissenes Wetter, eine unfreundliche Stadt. Wir haben verschmutzte Straßen. Wir haben Kriminalität. Und das ist so, also in Berlin kann ich diese Liste immer weiter und weiter führen. Und hier habt ihr, also ich habe so in die Runde gefragt, was ist denn so verglichen euer Daily Business? Womit müsst ihr euch auseinandersetzen? Und es war wirklich ungelogen. Erstmal ein bisschen Stille. Man wusste nicht, was das Problem ist. Und dann kam, Sahara-Regen. Ja, 3-4 Mal im Jahr kommt hier Sahara-Sand runter.
Ja, also es ist natürlich haben wir schon auch andere Probleme. Aber es ist wirklich so, die Lebensqualität, das kann man nicht bestreiten, die Lebensqualität hier, meine für mich persönlich wahrgenommene Lebensqualität ist bedeutend höher als in Köln dann in meinem Fall.
Ich finde, ihr seht auch alles dann viel schöner aus als vorher. Ihr seid wunderschön braun gebrannt. Ihr habt ein stetiges Lächeln auf den Lippen. Es ist einfach so eine Art Glow, den ihr hier abbekommen habt. Also euch geht's hier richtig gut, oder?
Uns geht's hier richtig gut, ja. Ich würde echt lügen, wenn ich was anderes sagen würde. Ich liebe es von vorne bis hinten. Meine Familie liebt's, meine Kinder lieben's. Es ist ein gutes Leben. Es ist wirklich ein gutes Leben. Und man muss ja auch dazu sagen, also unser Alltag hat sich im Vergleich zu Deutschland ja nicht wirklich geändert. Also wir arbeiten ja trotzdem und wir machen trotzdem dieselben Dinge. Wir haben trotzdem Arzttermine, die Kinder gehen trotzdem in die Schule und all diese Dinge, ne? Also es gibt so gesehen im Alltag so inhaltlich keine große Veränderung. Aber die Freizeit hat sich halt massiv verändert. Also statt am Feierabend irgendwie zu Hause zu sitzen und Netflix zu gucken, sind wir halt am Strand. So, wir holen die Kinder von der Schule ab und fahren halt für 2-3 Stunden an den Strand und gehen im Strandlokal zu Abendessen und kommen dann statt, wie wir es in Deutschland gemacht haben, um 7 erst um 9 nach Hause, weil die Schule auch später beginnt. Das heißt, die Kinder können auch später in die Schule gehen.
Wann geht die Schule?
Um 9.
Und das ist eine Stunde später als bei uns. Oder?
Je nachdem. Oder manche Schulen in Deutschland fangen auch um 7:30, 7:45
so krank.
An.
Es ist so krank.
Absolut.
Ich verstehe nicht, warum man das gemacht hat. Warum müssen Kinder gezwungen werden, wann stehen die auf, 6 Uhr oder 6:30 Uhr, um 7:30 Uhr in der Schule zu sitzen? Die checken doch gar nichts. Also du bist doch morgen gar nicht in der Lage, dir so eine Hypotenuse anzugucken oder eine binomische Formel auswendig zu lernen. So ein kranker Scheiß. Oder noch ein Sportunterricht morgens zur ersten Stunde.
Vor allem Grundschulkinder. Also bei weiterführenden Schulen, da
junge Erwachsenen
bei jungen Erwachsenen, da sehe ich ja noch irgendwo ein, die haben ja einen längeren Schultag. Ne? Ja. Aber Grundschulkinder in Deutschland, die haben ja nur vier oder fünf
bis
Schulstunden. Also die haben ja bis um 12. So von 8 bis um 12.
Mhm.
Mach doch von 9 bis um 1. Wo ist das Problem?
Ja. Hundertprozentig. Ja. Von mir ist auch 9:30 Uhr. Aber das merkst du doch auch als Mensch. Also ich muss sagen, ich stehe immer um 8:30 Uhr auf. Ist vielleicht schon für viele Menschen sehr spät, aber es ist halt einfach, es hat sich so eingeschlichen. Also ich bin aber auch jemand, der arbeitet gerne so bis abends um 10 immer mal wieder so ein bisschen was. Oder auch bis um 9 oder um 8. Aber dieser Rhythmus, morgens aufzustehen, wenn es dunkel ist, auch so gerade im Winter, wenn es wirklich arschkalt ist, das hat für mich nie Sinn ergeben. Das fand ich einfach krank. Es ist krank, es ist Tyrannei. Es ist Tyrannei von denen da oben. Hundertprozentig. Da bin ich mir ganz sicher. Also wer hat sich
denn... Die wollen uns klein halten.
Also irgendwas stimmt doch wirklich nicht bei dieser Logik. Kann mir das bitte irgendwer erklären, warum wir im Dunkeln aufstehen müssen und dann in die Schule gezwungen werden, wo auch die Lehrer, die haben ja auch keinen Bock, um die Uhrzeit aufzustehen.
Wo ich es ganz geil finde, also was ja jetzt viele sagen, zum Beispiel so in handwerklichen Berufen, die sagen ja, sie fangen halt um 6 Uhr an oder sie fangen morgens um 6 an. Dafür haben die aber um 14 oder um 15 Uhr schon Feierabend.
Ja.
Dann haben die halt auch im Winter wenigstens noch ein bisschen Tageslicht.
Da verstehe ich es aber auch einfach auch wegen dem Wetter im Sommer, weil es auch sehr, sehr, also weil es ab, weiß ich nicht, ab 2 bis 3 ist halt super heiß im Sommer.
Ja.
Umso früher du anfängst, umso weniger musst du dich der Hitze aussetzen, beispielsweise. Das ergibt für mich noch ein bisschen mehr Sinn.
Ja.
Und die braucht man einfach ein bisschen. Wobei, na gut, wenn so ein Handwerker um 8 Uhr auf der Matte steht, da denkst du ja auch, oh, muss jetzt nicht sein.
Mein Wecker klingelt doch erst nach einer Stunde.
Mach nicht auf, krieg ich nicht ran. Kannst du schön warten vor der Tür, mein Freund.
Ja.
Warum Mallorca?
Also Mallorca... Ist ja jetzt erstmal, also als wir das announced haben, so, da haben wir.
Achso, die Leute, die wissen das schon, oder?
Ja, natürlich. Ja,
okay.
Natürlich
nicht, dass ich jetzt hier irgendwas.
Aber als wir damals, als wir damals im Januar quasi das öffentlich gemacht haben, dass wir auswandern wollen, oder ne, es ist erstmal als langer Urlaub geplant oder als Workation geplant gewesen. Und haben dann eben auch gesagt, ja, wir gehen nach Mallorca. Und dann haben viele schon gesagt, ja, warum sowas Klischeehaftes, warum sowas Typisches, so typisch deutsch, so die deutschen Urlaubsinseln und so weiter. Und ich sehe den Punkt irgendwo, muss ich schon sagen, aber für uns hat das einfach keine Rolle gespielt. Also diese Überlegung, dass Mallorca eine typische deutsche Urlaubsinsel ist, die hat bei der Abwägung, welcher Ort es wird, überhaupt keine Rolle gespielt. Wir hatten auch andere Orte, wir hatten Portugal mit dem Rennen, also Großraum Lissabon oder die Algarve, die natürlich auch schon wieder sehr klischeebehaftet gewesen wäre.
LA,
genau, oder Südkalifornien im weiteren Sinne, war alles so mit dem Rennen. Warum ist es Mallorca geworden? Tatsächlich, weil das von der Logistik her am allermeisten Sinn macht. So, wir sind nach wie vor Content Creator, die für den deutschen Markt produzieren. Wir haben Verträge mit Partnern, Kooperationspartnern, Verlagen und so weiter. Und wir müssen einfach regelmäßig in Deutschland sein. Und das ist halt von Mallorca mit am einfachsten. Im Sommer fliegen hier irgendwie 3000 Flugzeuge, starten und landen 3000 Flugzeuge. Im Winter sind es immer noch 500. So, dann, es ist einfach logistisch.
Pro Tag?
Nee. Im Sommer pro Tag, ja.
Pro Tag? Ja. 3000 Flieger?
Ja.
So aus aller Welt?
Ja. Ja, ist crazy.
Aber also, der Flughafen ist doch gar nicht so groß, oder?
Der Flughafen ist der viertgrößte Flughafen Europas.
Aber ey, Alter, dafür die Abfertigung innerhalb von einer halben Stunde, Jenny war gestern einfach fertig.
Ich weiß jetzt nicht, ob das flächenmäßig ist oder
Kapazität.
Von den Flugzeugen, die starten und
landen. Ja.
Aber es ist der viertgrößte Flughafen Europas, so gesehen. Und es ist wirklich, also die Flugzeuge, jetzt fliegt
man hört auch ständig die Flugzeuge, falls wir jetzt nicht
rausgehen, dann über uns hinweg. Aber wir sind hier im Südwesten der Insel, da ist es ein bisschen weniger. Also die meisten Flugzeuge fliegen vom Norden an. Im Sommer, wenn man da in der Nähe vom Flughafen ist, also die Menschen, die häufiger in Arenal dann sind oder so, die werden das wissen, die Flugzeuge landen im 3-Minuten-Takt. Es gibt 2 Landebahnen, zack, da, im 3-Minuten-Takt. Du siehst die quasi in der Luft Schlange stehen. Das ist völlig absurd. Aber zurück zum Thema, es ist halt, Also das ist einerseits die Hin- und Wegkommen-Logistik, die ist einfach hier hervorragend. Und dann ist halt die Infrastruktur auf der Insel halt auch wirklich, wirklich gut so. Gerade wenn man reinkommt, also es gibt internationale Schulen für die Kids. Es gibt gerade, wenn man noch nicht so gut Spanisch spricht, gibt es auch diverse internationale Arztpraxen. In Krankenhäusern kriegst du sofort einen Dolmetscher gestellt, weil die Insel halt natürlich sehr touristisch ist. Mhm. Und zusätzlich zu den Touristen halt auch noch viele Ausländer hier leben, viele Immigranten. Ne? Und
die auch ihrem Beruf nachgehen, aber halt hier Beruf auf Mallorca. Nachgehen.
Genau.
Und dann auch hier Ärzte sind oder Ärztinnen oder
ja, das oder und du kriegst halt in vielen Krankenhäusern, kriegst du halt, wenn du als Nicht-Spanier da reinkommst und da an der Anmeldung stehst und einen Nicht-Spanischen oder die checken halt, du sprichst nicht so gut Spanisch, dann ist, ohne dass du gefragt wirst, steht innerhalb von 5 Minuten ein Dolmetscher daneben und sagt, ja, ich bin da, falls du Hilfe brauchst. Also das sind so die Dinge. Wir lernen Spanisch, für uns ist das auch sehr wichtig. Mhm. Also mir persönlich vor allem, also Sarah ist das auch wichtig.
Warte mal ganz kurz, ich glaube, wir haben hier gerade einen Waschmaschinenvorfall. also wir müssen mal ganz kurz, Oskar, kannst du mal kurz die Waschmaschine stoppen da hinten?
Also einfach ausschalten.
Ja, nur aufmachen oder so.
Ja.
Danke. Ja, es wurde wieder mal was, aber wie gesagt, man muss ja oft erwaschen.
Ja.
Es ist einfach so. Ja. Aber man spricht ja hier nicht nur Spanisch, das habe ich jetzt ja auch schon von euch und euren Freunden gehört, oder auch die Kinder, die bekommen ja auch noch Katalan beigebracht.
Ja.
Also es ist denen hier auf der Insel ja sehr wichtig, dass man zwei Sprachen spricht. Also
tatsächlich das städtische Schulsystem ist zu 100% auf Katalan.
Das ist absurd, das habe ich nicht gewusst.
Das gab jetzt quasi eine Lockerung, also jetzt vor kurzem erst, tatsächlich vor ein paar Wochen oder so, gab es da eine Lockerung, dass auch bis zu 50% des Unterrichts, glaube ich, auf Spanisch, also Castellano, stattfinden.
Castellano heißt das.
Ja, so nennen die Spanier das, genau.
Die nennen ihre Sprache Castellano.
Ja.
Das ist sowas wie Hochdeutsch.
Das ist quasi das Spanien-Spanisch. Also Spanisch oder Espanol ist quasi Überbegriff auch für lateinamerikanisches Spanisch.
Ja.
Und das Spanien-Spanisch ist Castellano.
Okay.
Und da wird jetzt bis zu 50% des Unterrichts das kann jede Schule jetzt für sich selbst entscheiden, darf auch auf Spanisch stattfinden. Aber die mallorquinische Bevölkerung oder die balearische Bevölkerung hat da auch viel gegen demonstriert, weil die halt sagen, naja, also erstens ist das ist halt unsere DNA. Also es gibt ja auch viele viele katalanische Separatisten, die sagen, wir wollen wieder ein eigenes Land oder wir zumindest.
Katalanische Separatisten klingt so nach Star Wars.
Ja, stimmt.
Alle katalanischen Separatisten müssen sterben.
Ja, die halt gerne wieder ein eigenes Land, ein eigenes Territorium sein wollen, aber und die sagen halt, naja, Spanisch ist ja eh omnipräsent so, die Kinder lernen ja alle eh Spanisch,
ja.
Da müssen die das nicht auch noch in der Schule lernen, da können die in der Schule ja auch weiter Katalan sprechen, ja. und also eigentlich alle, die hier aufwachsen, lernen automatisch oder sprechen automatisch gleichermaßen gut wahrscheinlich Katalan und oder Katalanisch heißt das, glaube ich, auf Deutsch.
Das ist dann nur den Menschen schwer, die hier emigrieren? Ja, emigrieren heißt das, ne? Oder
ja.
Ja.
Also das ist so witzig, emigrieren, weil wir, das ist ja so ein, es ist eigentlich so ein Kampfbegriff, ne? Immigrant. Immigrant, so international ist das ja eigentlich voll der negativ besetzte Begriff. Aber wenn westliche Menschen, weiße Menschen in ein anderes Land gehen, dann sind die keine Immigrants, sondern dann sind die Expats.
Da ist was dran. Und es ist auch einfach automatisch weniger schlimm.
Ja, ja,
da hat man gar nichts Negatives mehr auf einmal.
Ja.
Aber ich glaube, gerade denen fällt es schwer, weil. Also was die Sprache angeht, weil ihr lernt es ja aktiv gar nicht. Also keiner macht das, oder? Keiner lernt noch Katalan obendrauf. Von denen, die jetzt hier sind.
Von uns Experts.
Ja, von euch Experts.
Nee. Es gibt natürlich schon welche, gerade so in öffentlichen Berufen, die müssen das.
Die müssen das?
Die müssen jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel als Krankenpflegerin im Krankenhaus arbeiten möchtest, dann musst du Level C1-Level Spanisch.
Ach, auch?
Und B1-Level Katalan sprechen.
Ach so.
Ja.
Ah, fuck.
Also nicht beides auf C1, aber C1 ist ja crazy.
Ja, ja, ja.
Das ist ja quasi Muttersprache.
Ja.
Und B1 ist auch schon sehr gehoben. Also das.
Und vor allem die Sprachen, die ähneln sich auch jetzt, also die ähneln sich schon, aber es sind schon andere Sprachen. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur ein Dialekt ist. Es ist wirklich ein bisschen, also es ist eine andere Sprache.
Es ist eine andere Sprache. Ich würde mal sagen, also ich spreche ja beide nicht. Also ich spreche ein bisschen Spanisch.
Ich bin mit einem Local heute zusammen, also mit einem Native Speaker. Das ist ja großartig.
Ich spreche ein bisschen Spanisch, aber quasi kein Katalan. Aber so wie, soweit ich es verstanden habe, ist es quasi so wie Deutsch und Holländisch. Also es klingt ein bisschen ähnlich.
Ja, okay.
Es gibt auch gibt auch Begriffe, die sich ähneln so, aber es ist eigentlich eine andere Sprache.
Ich finde es geil, wie hier so alle 10 Sekunden wie so ein riesengroßes Ozelot scheinbar irgendwo ins Wasser geht und immer so ein Platschgeräusch gibt, so ein Splash, weil überall Pools drumherum sind und irgendwer geht gerade wieder ins Wasser, weil es einfach schon wieder 32 Grad sind. Und wenn wir heute zu lange moderieren hier den Podcast, dann sitzen wir auch gleich in der Sonne, glaube ich. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Sonne rumkommt.
Ja.
Hast du schon irgendwas, was du am meisten vermisst an Deutschland? Träumst du schon auf Spanisch, sag mal?
Ich muss da echt zugeben, wenn, dann würde ich eher auf Englisch träumen. Also ja. mein Leben hier findet eher auf Englisch statt, als auf Deutsch und auf Englisch. Deutsch natürlich im Familienkreis so, logisch, und Englisch auch viel, aber es wird zunehmend Spanisch. Also nein, ich träume nicht auf Spanisch und was ich vermisse, was ich so ein bisschen vermisse, ist halt so die deutsche Zuverlässigkeit, die ich jetzt gar nicht so krass hochhalten würde, wie es jetzt uns irgendwie international immer nachgesagt wird, dass die Deutschen so pünktlich und so korrekt wären. Das ist ja in Wirklichkeit eigentlich eher nicht so.
Nee, gehen wir aufs Amt, fahren mit der Bahn. Also das dauert alles Ewigkeiten.
Aber so in Deutschland kannst du eigentlich davon ausgehen, wenn dir ein Handwerker, eine Dienstleisterin, was auch immer sagt, ich komme morgen um 15 Uhr, dann sind die auch morgen um 15 Uhr da. Ja. Und hier ist es halt schon, dann musst du halt vielleicht um 15:30 nochmal anrufen, ob sie übermorgen kommen.
Ich glaube, wenn du um 15:30 anrufst, dann ist es schon fast eine Frechheit, dass du es wagen kannst, nur eine halbe Stunde später anzurufen und sie zu stressen, oder?
Ja, das ist schon etwas so, dieses komme ich heute nicht, komme ich morgen. Entschleunigt natürlich auf der einen Seite.
Mega.
Aber wenn man halt irgendwie Termine macht oder wenn man halt für, bleiben wir jetzt mal beim Handwerkerbesuch, wenn du halt dafür da sein musst, um den reinzulassen oder um denen das Problem zu zeigen oder so, und du willst aber halt um 17 Uhr oder du hast um 19 Uhr einen Tisch reserviert und die kommen halt einfach nicht so, das ist halt dann schon ätzend. Gleichzeitig guckt dich im Restaurant auch keiner schief an, wenn du eine halbe Stunde nach deiner Reservierung erst auftauchst.
Ich glaube, das ist einfach ein Lebensstil, an dem man sich gewöhnen muss, ne?
Ja.
Also es ist dieser Insel-Lifestyle.
Ja.
Ich finde es eigentlich ganz lässig, weil ich habe auch das Gefühl, beim Autofahren, die machen sich gar keinen Stress.
Das ist krass,
die fahren furchtbar Auto.
Die fahren einfach mega entspannt Auto. Also es ist ja sowieso, die Autobahn ist ja auf, also absolute Höchstgeschwindigkeit ist ja 120.
Und die fahren 80 bis 100.
Aber die fahren teilweise einfach 80 bis 100. Also in beiden Teilen ist ja trotzdem auf 100 sogar begrenzt. Also 120 ist eigentlich eher die Ausnahme, aber die fahren halt trotzdem teilweise nur 80.
Die haben wirklich die Ruhe weg. Oftmals hast du auch so Stau, so gerade um Palma rum hast du eigentlich immer Stau.
Ja.
Aber es gibt keinen Grund für den Stau. Es ist einfach nur, weil die zu langsam fahren. Die fahren langsam und dadurch kommen die irgendwie auf die Autobahn drauf wollen, nicht richtig rein, weil die einfach da rumschleichen. Also das ist, aber ich glaube, wenn du hier eine Zeit lang wohnst, und das habe ich schon öfter gemacht, wenn du in der Nähe von Meer bist, die Leute, die ticken einfach langsamer. Das ist denen viel, also die sind gelassener, die sind gechillter, die haben mehr Zeit für alles, die reden auch teilweise langsamer. Ist jetzt vielleicht so, weiß ich nicht, wenn du auf Hawaii bist oder wenn du in Neuseeland, fand ich es ganz krass. Mhm. Die haben alle irgendwie einen Ticken langsamer geredet. Die sind nicht so abgehetzt und es war denen auch scheißegal, wenn die zu spät zu irgendwas gekommen sind. Ich glaube, ich bin mal gespannt, wie lange es bei dir dauert, bis du hier mit gebleichten Haaren und mit einer Muschelkette am Fuß langläufst und take it easy schreist. So in die Richtung. Aber sowas wie Brot? Was ist mit dir und Brot? Kannst du hier alles kriegen, um gutes Brot zu backen, oder kannst du hier geile Brote kaufen?
Man kann hier schon geile Brote kaufen. Also ich bin ja. Ich weiß nicht, ob wir das Thema schon mal irgendwo hatten, auch im Privaten, aber ich hasse ja diese Aussage, wo Leute sagen, jetzt war ich im Urlaub in Spanien, in Italien, in Ägypten oder so, und jetzt komme ich zurück und jetzt muss ich erstmal wieder ein vernünftiges Brot. Jetzt hatte ich 2 Wochen kein vernünftiges Brot. Ich hasse diese Aussage.
Hast du gesagt,
Weil die Leute, die das sagen, die waren vielleicht am Hotelbuffet und vielleicht gab es dann nur lappriges Toastbrot. Fair. Vielleicht waren sie noch im Supermarkt und da gab es nur Supermarktbrot, aber im deutschen Supermarkt gibt es auch nur Scheißbrot. Also,
ich bin gespannt, worauf du jetzt hinaus willst.
Ich will darauf hinaus, dass die sich halt keine Mühe gegeben haben, gutes Brot zu finden. Weil also hier auf Mallorca gibt es sehr viel gutes Brot. Mhm. Und das sind nicht nur die neuen hippen Bäckereien, die es ja auch gibt. Mhm. Ne? So Sauerteigbäckereien gibt es hier natürlich auch, so Zeit für Brot mäßig, was ja eigentlich
gibt's sie hier? Nee.
Zeit für Brot gibt es nicht, aber so in diesem Stil.
Ja.
So, das gibt es hier auch und das ist ja eigentlich weltweit mittlerweile ein Phänomen. Gibt es ja eigentlich fast überall mittlerweile so neue
Hippe-Bäckereien.
Ja, genau, seit ein paar Jahren.
Weil ich glaube, wenn ich jetzt nach Thailand gehen würde, auf Koh Phangan oder so, beziehungsweise ich war dort und auch da gab es Hipster-Cafés, die ja dir so ein Avocado-Smash-Brot auf dem Sauerteig angeboten haben.
Ja.
Ich wusste nicht, wo sie das Brot herhaben, aber dieses Brot existiert dort. Und ich habe bis dato immer nur Toast oder sowas bekommen bei Thais, aber dort habe ich dieses Brot bekommen. Also gibt es das, also das unterstreicht eine Aussage. Mittlerweile gibt es das.
Also das ist so die eine Komponente. Es gibt mittlerweile fast überall diese modernen, traditionellen Bäckereien, so neotraditionell, wie auch immer man das nennen möchte, die eben diese guten Sauerteigbrote machen. Aber es gibt halt auch jedes Land der Welt, jede Kultur, jede Region der Welt hat eine Brotkultur. Brot ist das älteste, verarbeitete Lebensmittel überhaupt. So, die Spuren gehen 40.000 Jahre zurück. Und jede Kultur. 40.000, ja. Hm. Krass, ja. Also es wurden, Nahen Osten wurden neue Ausgaben. Vorher ging man von 20.000 Jahren aus.
Also eine Zweistromland so.
Jetzt,
ich glaube schon, irgendwie da, ne?
Möglicherweise,
ja.
Ja, jedenfalls hat jede Region, jede Kultur hat eine Brotkultur.
Mhm.
Und ja, das ist vielleicht kein Roggenvollkornbrot. So, in Ägypten gibt es kein Roggenvollkornbrot. Fair, ja. Aber die haben eine ganz traditionsreiche Brotkultur und die mag anders sein, aber sie ist da. Und wenn du aus dem Urlaub kommst und sagst, da gab es kein gutes Brot, dann hast du nicht probiert, gutes Brot zu
machen. Gut, du musst dich vielleicht dann auf einen Jufka einlassen oder halt auf irgendwelche andere Arten von
Broten
oder sowas.
So. Ja. Aber es wird halt eine Form von gutem Brot geben, überall. Und so ist es hier halt auch. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Hier gibt es die Panaderias, sind spanische Bäckereien und die haben traditionelle spanische Brotsorten, die vielleicht immer noch kein Roggenvollkornbrot sind, die vielleicht immer noch kein Graubrot sind, aber die halt gut sind, die wirklich gut sind, auf ihre eigene Art und Weise.
Vor allem allein das Frühstück hier, ich glaube, die Spanier sind nicht die großen Frühstücker, habe ich so das Gefühl.
Mm-hmm, ja.
Also die Türken, die machen das schon ein bisschen ausgiebiger, zumindest so wie ich das in den türkischen Cafés bei mir in Berlin sehe, aber es wird mir auch schon mehrfach gesagt, dass die Frühstück lieben. Aber hier gibt es einen Tostada. Oftmals mit Tomate bestrichen, Olivenöl drüber und dazu ein Kaffee oder halt nur ein Kaffee und irgendwas Süßes.
Ja.
Und das war's.
So eine eigene Version vom Croissant, die nennen es Croissant, aber es ist jetzt. Es ist halt nicht so.
Nicht so luftig.
Es ist nicht so das französische Croissant. Nee, genau. Es ist eher ein bisschen sitschiger. Es ist oft noch mit so einer Zuckerglasur überzogen, mit so einer Sirupglasur überzogen. Das wird dann eher gefrühstückt. Ja.
Was ich richtig krass fand, wir waren letztens auf...
Und Entschuldigung, dass ich dich jetzt nochmal unterbreche.
Bitte?
Und Bocadillos. Bocadillos sind eigentlich Sandwiches. Ja, aber die unterscheiden schon irgendwie zwischen Sandwich und Bocadillo, weil das Bocadillo ist halt so traditionelle Form. Das ist auf so einem spanischen
Baguette.
Ja. So einer Weißbrotstange. So ein Baguettebrötchen und da sind dann halt so traditionelle Sachen drauf. Also entweder halt spanischer Käse, also ist eher herzhaft.
Mhm.
Spanischer Käse, Chorizo, Sopratada.
Ich habe auch ein bisschen mit Tomate gearbeitet.
Da wird mit Tomate,
Keine
mit so einer
Butter,
Salsa gerne gearbeitet oder einfach mit einer zerquetschten Tomate, die da einfach rein...
Habe ich gesehen. Angeblich am Ballermann soll das in einem Shop, wo es auch Luftmatratzen und so, also wo es eigentlich aussieht wie so ein Schwimmbedarf-Laden, kann man das so sagen. Und da ist ein alter Mann drin und der schmiert dir auf Nachfrage Bocadillo.
Ja.
Und das ist wohl sehr bekannt am Ballermann direkt.
Okay.
Wie oft warst du bis jetzt am Ballermann?
Zero. Ich war noch nie...
Hast du gerade sehr oft oder Zero gesagt?
Zero, habe ich gesagt. Ich war noch nie in meinem Leben, also weder in den 6 Monaten, die ich jetzt auf Mallorca bin, noch in meinem Leben davor irgendwann mal am Ballermann.
Noch in irgendeinem anderen Leben davor.
Noch in irgendeinem anderen Leben
davor. Ja, warum nicht? Ich meine, das ist doch, dafür steht doch die Insel.
Ja, halt nicht.
ich muss das wirklich sagen, also ich war jetzt auch noch nicht da, aber ich war auch noch nie auf Mallorca. Ich war auf so vielen Inseln davor. Mhm. Madeira, auf den Azoren, auf allen Kanaren eigentlich. Und ich hatte Angst, nach Mallorca zu kommen. Einfach nur, weil ich habe keinen Bock auf Malle-Tourismus. Ich habe keinen Bock, mich wegzuballern. Ich habe keinen Bock, vollgekrölt zu werden, so ein bisschen wie, hier ist halt Karneval das ganze Jahr über, also ja. Im Sommer, ne? Ja. Und das ist mir ein bisschen zu anstrengend, da habe ich keine Lust drauf. Und jetzt komme ich hierher und ich frage euch so, wie oft wart ihr, also was hat der Ballermann für einen Einfluss auf euch? Ihr wart alle noch nicht da. Ihr wart noch nicht mal in der Nähe davon.
Und du kriegst auch nichts davon mit, außer halt am Flughafen, so klar. Flughafen
ja,
ist natürlich
ja, oder im Flieger, Ryanair. Da sind dann schon die Mannschaften, Team Bierdurst oder sowas.
Und die haben auch alle immer ganz witzige Aktionen mit irgendwie so auf A0 ausgedruckten Tickets, stehen sie dann da an ihrem Ticketschalter und, filmen die Reaktion der armen Flugbegleiterin, die da am Eingang stehen und die denken alle, sie sind so unique mit ihren Scherzen, aber die sehen das 100 Mal am Tag so. In jedem Flieger sitzen halt drei solche Gruppen.
Und dann wird
so
sich einer weggegaggt.
Die gaggen sich da einen weg und denken, sie sind hier die Witzekönige und es ist halt omnipräsent.
Finde ich immer großartig.
es ist schon teilweise funny, so muss man schon sagen. Aber, und dann witziger, also nicht witzigerweise, ist es eigentlich sehr erwartbar, dass dann wenn du halt den Rückflug, also den Flug Richtung Deutschland antrittst, dann ja. Das sind halt alles nur noch Leichen. So. Dann,
Stille.
Dann hängt eine Stille, komplette Stille. Dann
leichter Geruchsnebel, der so über einem liegt. Ne? So ein leichter Biergeruch. Ein bisschen Kotze mit bei.
Menschen, die auf dem Boden liegen und einfach irgendwie probieren zu überleben, bis sie in dieses Flugzeug kommen. Ja. Aber es ist, also du kommst damit nicht in Berührung. Also,
ist ja auch sehr klein. Die Insel ist ja gigantisch und so schön. Ja. Die ist so schön. Und so groß, Palma, eine wunderschöne Hauptstadt,
ja.
Eine Mischung aus sehr alten Bauwerken, zwischendurch sehr angesagten Läden, es sind ja auch viele reiche Menschen hier, muss man sagen, aber dazwischen wieder unabhängiger Einzelhandel, also eine Stadt mit Flair, muss man einfach sagen, und die Stadt ist so groß, diese Insel ist so groß, dass man wirklich lange braucht, um mal hier von ganz unten nach ganz oben wieder nach ganz rechts zu fahren, und ich glaube, teilweise, hast du schon die ganze Insel gesehen?
Nee. Ganz sicher nicht, weil, also sowieso die ganze Insel sehen, was bedeutet das? Aber es gibt schon Ecken, wo ich jetzt auch in dem halben Jahr noch nicht war, weil halt auch, ne, es ist halt kein reiner Urlaub, was wir hier machen. Wir arbeiten hier ja trotzdem und wenn man sich jetzt anstrengen würde und 2 Wochen Zeit nehmen würde, dann würde man wahrscheinlich schon die wichtigsten Orte alle abgeklappert kriegen, weil so riesig ist die Insel dann am Ende auch nicht. Von der links untersten Ecke bis der rechts obersten Ecke fährst du so eine Stunde 15 oder so, wenn du halt straight durchfährst.
Ja, ja.
Ne? Aber,
wenn du die Autobahn nehmen kannst.
Aber ja, wie du sagst, also der Ballermann, das ist 1%, wenn überhaupt, der Insel. Dann gibt es den Ballermann nochmal für die Magaluf, nochmal der Ballermann für die englischen Touristen.
Magaluf.
Und also das ist dann nochmal 1%.
Ja, ist auch besser so.
Und das war's einfach. Und der Rest ist einfach traumhaft schöne Landschaft, malerische Dörfer, wirklich von kleinen Bergdörfern bis alten Fischerdörfern. Es ist irgendwie alles dabei. Es gibt wunderschöne Strände, auch viele verschiedene Strände, kleine Buchten, es gibt Höhlen, es gibt Vulkan. Also es gibt irgendwie alles. So ein bisschen und im Winter gibt es sogar Schnee auf dem Berg. Ich glaube, jetzt mal kann ich kein Ski fahren, aber es ist
aber wir hatten uns gefragt, ob da oben Schnee liegt, auch aktuell, weil es die Höhe, die würde es ja zulassen, aber es ist einfach gerade zu heiß, das kann nicht sein. Aber ich habe mich innerhalb von kürzer Zeit in diese Insel verliebt und ich hätte es niemals gedacht, muss man ehrlich sagen. Also ich bin ein ganz, ganz großer Mallorca-Fan jetzt schon, ich weiß, warum die Menschen hier sind. Und ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Wir werden auf jeden Fall uns den Ballermann nochmal anschauen. Also es ist was geplant. Ihr könnt auf YouTube nicht nur diesen Podcast sehen, sondern auch bei Brot mit Ei auf dem YouTube-Channel. Da schauen wir doch mal, was der Ballermann kulinarisch zu bieten hat, oder?
Tim zwingt mich, meine Ballermann-Avoidance-Streak zu durchbrechen.
Ja, und auch mal ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen. Du musst doch wieder unter das Volk gehen, du bist doch ein Mann des Volkes.
Ja.
So wie auch Brot die Nahrung des Volkes ist, musst du ja als Botschafter des Brotes auch mal wieder näher ans Volk rangebracht werden. Und wo? wenn nicht, am Ballermann direkt zu einer guten Uhrzeit mit 3-4 Sangria-Intos. Ja. Das wird spaßig. Ja. Ich freue mich ja riesig drauf.
Wenn irgendwo das Volk ist, dann am Ballermann.
Ja. Was, du hast gesagt, ihr arbeitet hier ganz normal weiter. Ihr habt hier euer Daily Business. Ihr könnt natürlich jetzt nicht hier euch verhalten, als ob ihr Touristen wärt. An was arbeitest du gerade am meisten? Was beschäftigt dich gerade am meisten?
Also mich beschäftigt am meisten gerade, wie, also die zukünftige Ausrichtung meiner Kanäle, also quasi so die Strategie. Also ich bin gerade in so einer Strategiephase, wie geht's weiter? Weiß jetzt nicht, wann der Podcast kommen wird, aber während wir hier aufnehmen, ist auch gerade bei mir contentmäßig alles ein bisschen weniger, weil ich halt an diesen Dingen arbeite, weil ich daran arbeite, wie richte ich's aus, wohin entwickelt sich die Marke Josemola. Und das beschäftigt mich gerade am meisten so gedanklich, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass ich da die meisten Arbeitsstunden reinstecke, aber es ist halt immer in meinem Kopf so. Ich denke halt immer darüber nach. Zweites Projekt, an dem aber ich gerade...
Wieso willst du eine Änderung?
Ich finde, es ist an der Zeit. Also ich bin nicht mehr so 1000% zufrieden damit, wie es bisher war. Also es ist, wie beschreibe ich das am besten? Es hat mir genauso, wie ich es jetzt die ganze Zeit gemacht habe, hat es mir immer mega viel Spaß gemacht, aber es hört halt gerade ein bisschen auf, Spaß zu machen. Also es wird weniger. So. Und der Spaß daran wird weniger. Und bevor ich an den Punkt komme, wo ich sage, boah, das ist jetzt nur noch Job und ich muss mich richtig jedes Mal überwinden und so weiter, möchte ich es halt in eine Bahn lenken, wo es mir wieder Spaß macht. Weil am Ende, so wenn es mir keinen Spaß macht, dann macht es dem Zuschauer auch keinen Spaß.
Mhm, ja, das merkt man. Also man merkt es nicht bei dir, sondern merkt es. Ich merke es auch, wenn ich mir schwer tue, bei etwas zu lächeln, weil ich einfach gerade aus 10 Terminen komme, habe morgen noch Abgaben für irgendwas anderes und dann noch das nächste und dann muss ich irgendwas noch machen, worauf ich gar keinen Bock habe, dann fällt es einem wirklich schwer, vor der Kamera zu lächeln oder diese gute Laune, also man spielt die gute Laune nicht, man hat die ja im besten Falle, das fällt einem wirklich schwer und man muss ja auch sagen, wir sind ja Produkte einer Pandemie. Da müssen wir ehrlich zu uns sein, ich mache das zwar schon länger, aber die Pandemie hat uns wahnsinnig dabei geholfen, das zu unserem Beruf zu machen. Was ja gut ist, weil dadurch mehr Menschen vor den Rechnern oder vor dem Bildschirm hingen und man hat natürlich eine Aufmerksamkeit bekommen von Menschen, die sagen, oh wow, das habe ich ja vorher gar nicht gesehen, aber das hat eine Dynamik ausgelöst, wodurch die Menschen uns auf einmal gesehen haben und uns zu schätzen gewusst haben, dass sie auf einmal auf unsere Rezepte zurückgreifen können. Aber wenn man 5000 Kurzvideos über Rezepte gemacht hat und das in einem gewissen Tempo beispielsweise, dann nimmt es irgendwann auch eine Monotonie ein und das ist diese Art von Langeweile, von der du sprichst und die man ja vielleicht durchbrechen kann, indem man sich auch ein bisschen weiterentwickelt, weil ich glaube, das wäre sehr, sehr, sehr eintönig, wenn man sich da nicht weiterentwickelt.
Genau, also ne, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Oder wie
so
geht
würde ich sagen, ja. Wer rastet, der rostet.
Wer rastet, der rostet. Use it or lose it.
Take it or leave it. Okay, wir driften ab.
und vor allem ist es mir halt das Allerwichtigste, dass es mir weiterhin Spaß macht. Und weil wenn es mir keinen Spaß mehr macht, wie ich gerade gesagt habe, dann macht es erstens auch dem Zuschauer keinen Spaß. Und will jetzt nicht zu tief in das Thema einsteigen. Ich glaube, das haben wir in unserem letzten Podcast, können wir einmal drauf verweisen. Wir haben schon mal einen aufgenommen.
Ja, du warst einer der ersten Gäste.
Ich war einer der ersten Gäste und da habe ich viel über meine Vergangenheit, über meinen Kampf oder über meinen Zustand, über meinen mentalen Zustand gesprochen. Ich habe nach wie vor, würde ich mich bezeichnen als Mensch mit Depressionen. Ich hatte einen Burnout erlitten. Ich habe heute meine Depressionen hervorragend im Griff. So. Ich kann gut damit leben. Also ich weiß mittlerweile damit umzugehen und schaffe es, das wirklich auf einem Minimum zu halten. Aber ich weiß halt auch, wenn ich mich in eine Situation bringe, wo ich monoton immer wieder etwas machen muss, das mir keinen Spaß macht, dann wird das wieder schlimmer werden. Dann
startet die Abwärtsspirale.
Die startet dann wieder, genau. Und das weiß ich zu verhindern, indem ich meine Arbeit dahingehend verändere, dass sie mir halt dauerhaft Spaß macht.
Mhm. So. Da haben alle was von, hundertprozentig. Hast du so ein Projekt, an dem du gerade arbeitest, was du schon anteasern kannst?
Ja, danke, dass du nachfragst.
Gerne für diese Frage.
Ich arbeite gerade an meinem zweiten Buch, an meinem dritten Buch. Die Arbeiten, die sind auch quasi abgeschlossen, größtenteils abgeschlossen. Also jetzt liegt die Arbeit eigentlich größtenteils nur noch beim Verlag und dann bei der Druckerei. Wir releasen voraussichtlich Ende September, wenn alles gut läuft, vielleicht sogar schon früher. Und es wird ein bisschen anderes Buch werden als meine ersten beiden Bücher. Die ersten beiden waren ja reine Brotbackbücher, also wirklich Brotbackrezepte in aller Couleur.
Also lernen, wie man backt, wie man mit Teig umgeht, Angst verlieren, vorbacken.
Genau. Ja, genau, sehr schön beschrieben. Und dann halt eben diese gelingsicheren Rezepte, die man von meinen Accounts auch kennt.
Wir haben ja auch schon mal gemeinsam Sachen auf YouTube gemacht, ja. Falls ihr Bock habt, da reinzuschauen. Allein ich konnte dadurch Angst verlieren. Ich weiß noch, also es hat ja auch bis heute hängen deine Lehrstunden an mir. Beispielsweise haben wir jetzt mit Sven Teichmann zusammen was gemacht und er meinte, na und jetzt musst du ja den nun falten. Und ich weiß noch, das erste Mal mit dir sah es ein bisschen schruppig aus, aber ich habe es seitdem immer wieder gemacht und es ist einfach drin jetzt.
Ja,
also
geil.
Ich wusste es vorher nicht.
Sehr geil. Es freut mich. Und ja, und das, so waren die ersten beiden Bücher. Mhm. Das dritte Buch heißt jetzt Bread Ventures.
Auf welche Abenteuer gehst du, Johannes? Erzähl uns davon.
Ja, die Brotabenteuer. Ja. Und da geht es eben darum, das Brot einen Schritt weiter gedacht. Also es sind immer noch Brotrezepte drin. Mhm. Also die jede Doppelseite hat quasi immer ein Brotrezept und aber dann eben auch eine Anregung, eine Idee, was man damit weitermachen kann. Also
Brotsalat.
Brotsalat haben wir nicht drin.
Oh.
haben wir aber gestern einen sehr hervorragenden. Also du hast einen sehr hervorragenden Brotsalat.
Danke, danke. Und dann hast du gesagt, könnte ich das vielleicht für als Re-benutzen? So von wegen...
Darf ich dein Rezept benutzen?
Das ist ja kein Rezept, irgendwas zusammengeschmissen. Aber hast du das gesehen, was ich auf TikTok geschickt habe?
Nee.
Ich habe dir gesagt, es ist so ein typisches John der Koch-Rezept. Ich gucke abends so beim Einschlafen durch Rezepte. Wer hat einen Brotsalat gemacht?
Ja.
John der Koch.
Ja.
Wir haben gerade darüber gesprochen, er hat es gestern hochgeladen. Ist
nein,
absurd.
Ach so.
Ist absurd. Oder es war halt so eins, was mir ausgespielt worden ist. Entweder hören die mit, aber es wurde mir einfach direkt ausgespielt. Also ich habe es noch angekündigt, wenn jemand sowas macht, meistens John der Koch. Und wer macht es? John der Koch.
Ja.
Also muss ich mit dem jetzt rumschlagen.
Shoutout an der Stelle, Can. Ich werde trotzdem auch einen Brotsalat machen und ich hoffe, er ähnelt deinem nicht zu sehr.
Und schreibt ihm unter die Kommentare bei irgendeinem Post, er soll in Pot mit Ei kommen, weil der ghostet mich seit einiger Zeit. Can, hier ist jetzt bald wieder ein Platz frei.
Bei Bread Ventures geht es auf jeden Fall dann um eben belegte Brote, um Sandwiches, aber auch gefüllte Brote. Also alles so in die Richtung, was kommt nach dem Brot oder was kann Brot eigentlich noch sein? Also mehr als nur im besten Sinne Brot.
Mhm. Hast du ein Rezept für eine Gulaschsuppe in einem Brotlaib da drin?
Es ist keine Gulaschsuppe, aber ich habe eine Bread Bowl drin, ja.
Hey. Das ist doch
kennst du dieses Video, wo die Brote von Bäckern in Bread Bowls verarbeitet werden?
Das ist so gar nicht meine Bubble.
Und die, mir wurde das halt 1 Million Mal geschickt. Da sitzen immer Bäckerinnen und Bäcker, also verschiedene, an einem Tisch und es wird ein Brot von denen oder irgendein Brot genommen und da wird dann der Deckel abgeschnitten, da wird die Krume rausgekratzt und dann wird das halt in eine Bread Bowl verwandelt und die haben die extremsten Reaktionen. Der eine fängt an zu weinen.
Aber gespielt?
Es muss gespielt sein. Es ist so übertrieben theatralisch und pathetisch, würde ich es fast schon nennen. Und ich kann es halt auch.
Hä? Wegen Pasteten meinst du jetzt? Oder?
Nee, wegen dem Pathos.
Ach so. wir wollten einen kleinen Bäckerei-Job machen.
Ich finde es vor allem lächerlich, weil es ist doch vollkommen egal. Also wenn das Brot gegessen wird und wenn jemand Spaß an meinem Produkt hat, dann ist mir das zu 1000% egal, was er damit gemacht hat, außer wenn es jetzt irgendwie ein weirder sexuelle Kinks, no Kink-Shaming an der Stelle, aber das fände ich jetzt nicht so geil.
Könnte man schon mal. Okay, hier ist ein Fokus. Ich habe hier, wenn ich über Mallorca, also hier gibt es ja richtig geile Zutaten. Wenn es um Heulen gehen soll, wir waren auf dem Markt, haben ein bisschen was gekauft, Schinken, Oliven, Früchte whatever, diese Zutaten hier, die sind barbarisch gut. Die sind, also beiß mal hier in so einen Pfirsich rein oder in eine Kirsche oder die Avocados von der Insel. Mhm. Die Tomaten, allein die Tomaten, die sind hier wieder okay. Weil es wird alles schlechter da draußen. Die Wasserqualität, die Politik, die Tomatenqualität. Hier nicht. Hier funktionieren die wieder. Und wenn du, ich meine, wenn du jetzt, du machst ja gerne Kochbücher. Mhm. Irgendwie hast du ja einen Kink für Kochbücher und bist danach nicht abgefuckt und hast keinen Burnout. So, also mir geht es jetzt ein bisschen schlecht nach meinem Kochbuch, weil ich alles da reingesteckt habe. Und das merkt man auch, meine Damen und Herren, also gerne vorbestellen. Und kannst du dir vorstellen, hier eine Mallorca-Version zu machen, eine Spanien-Version?
Ich kann mir das durchaus vorstellen. Das ist, also ich glaube, es müsste dann irgendwie nochmal ein bisschen anders werden. Also,
vielleicht mehr grillen. Bist du ein Griller? Bist du einer von uns?
Ich bin ein Griller, ja.
Ja?
Ich habe lange gesagt, ich bin kein Fan von Outdoor-Cooking, aber ich habe jetzt festgestellt, ich bin nur kein Fan von Outdoor-Cooking in Deutschland.
Ja, ich glaube auch, es gibt eigentlich nichts, was dagegen spricht, außer halt schlechtes Wetter.
Ja.
Ich bin übrigens kein Griller, ich habe einfach keinen Grill, aber ich wäre gerne einer.
Ja.
Aber vielleicht hast du hier was für uns in der Kategorie
Shrimply the Best
Holiday Edition. Grill-Version. Drei Sachen, die bei dir auf dem Grill landen müssen, wenn du grillst.
Pimentos de Patron.
Jawohl. Auch die Aussprache war wunderschön.
Hammer geil einfach. Es ist so simpel und
erklär kurz,
so,
was es ist. So gut, dass die Leute.
Pimentos sind erstmal Paprika, also das spanische Wort für Paprika. Und Pimentos de Patron ist so eine spezielle Sorte, die eben sehr klein und grün
ist. Babypaprika.
Grüne Babypaprika. Das weiß ich jetzt gar nicht. Das kannst du mir vielleicht sagen.
Werden
die einfach grün geerntet oder ist das eine eigene Sorte?
Ich habe das Gefühl, es ist eine eigene Sorte. Aber
die schmecken schon sehr fertig dafür, dass sie noch so klein sind.
Ja.
Ich glaube, jetzt eine normale rote Paprika, die...
aber früh geerntet wird und deswegen grün ist es nicht.
Würde, glaube ich, nicht so schmecken. Die würde, glaube ich, viel unfertiger schmecken.
Ich glaube, es ist einfach eine Sorte von Paprikas, die besonders klein sind. Und kleine Sachen schmecken immer besser. Babytiere, Babypflanzen, also Babys schmecken immer gut.
Ja. Brötchen.
Also ein kleines Brot, Brötchen.
Ja. Die werden auf dem offenen Feuer im Optimalfall, aber man kann es auch in der Pfanne machen, man kann es auch im Backofen machen. Also die werden gegrillt, bis sie schon gut Farbe haben und dann einfach nur mit Olivenöl und grobem Salz serviert.
Durchgeschwenkt, fertig.
Ja.
Die sind nicht scharf.
Überhaupt nicht. Die sind überhaupt nicht scharf. Kannst vielleicht noch ein bisschen Pfeffer dran machen, wenn du Bock hast, ein bisschen frisch gemahlenen Pfeffer.
Weg bei meinen Sprüchen, Johannes.
Ja, und dazu gibt es dann natürlich die obligatorische Schale mit Aioli und
Oliven.
Oliven, grüne Oliven mit Kern eingelegt und Brot.
Und die sind hier knallgrün, die Oliven. Und umso grüner die Olive, die müssen schon chemisch grün aussehen, aber die sind wirklich perfekt. Die sind fleischig, die sind aromatisch, die sind wirklich lecker. Wobei, ich war auch schon in einigen Tapasläden hier, so Touristenläden, die schaffen es wirklich, hier schlechte Oliven und schlechtes Brot ranzubringen.
Ja.
Also die geben sich keine Mühe. Manche, die wollen es gar nicht.
Also was ich hier auch schon bekommen habe, ist schlechte Oliven hin oder her so, die geben die, aber dann wirklich so die diese Aufback-Baguette-Brötchen, die wir auch aus Deutschland kennen. Diese Sechser-Pack, auf Baguette-Brötchen.
Also so richtige Strippen.
Boah, ey, das ist...
Wenn die Aioli gut ist?
Ja, wenn die Aioli gut ist und man echt viel davon nimmt, dann ist schon okay.
Nummer zwei auf dem Grill?
Nummer zwei auf dem Grill habe ich eigentlich fast immer Pollofino. Ist hier einfach ein Ding.
Ausgelöste Chickenkeule.
Ausgelöste Hähnchenkeule, genau. Ist in Deutschland ja leider kein Ding, so dass man das standardmäßig im Supermarkt kaufen kann.
Gibt es die hier mit Haut eigentlich?
Die gibt es hier sowohl mit Haut als auch ohne Haut. Ja.
Geil.
Und das ist einfach das geilste Stück vom Hähnchen, was du essen.
Marinierst du das vorher?
Ich mariniere das meistens ein bisschen, aber in so einer ganz, ganz leichten Marinade mit Paprikapulver, Pfeffer, granulierten Knoblauch. Ich bin ein riesengroßer Fan von granuliertem Knoblauch.
Ich brauche nur ein bisschen Zeit, um Geschmack abzugeben. Das heißt, du kannst ja nicht einfach irgendwo drüber streuen, dann müsst ihr so ein bisschen einweichen, damit er den Geschmack auch mal in der Marinade perfekt, so als Beispiel.
Ja, okay. Ja, muss ich vielleicht nochmal drauf achten, ob ich das auch immer lange einweichen lasse. Liebe ich auf jeden Fall sehr. Also das ist auf jeden Fall bei mir immer drauf und Chorizo ist immer drauf. Chorizo ist einfach eine saugeile Wurst.
Hundertprozentig. Ja. Aber da gibt es auch ganz viele verschiedene Unterschiede. Hast du diese, gibt es eine mallorquinische traditionelle Wurst hier?
Soprasada.
Jawohl. Ja. Das ist ja sowas wie die Nduja des mallorquinischen Volkes.
Genau, ja.
Also des kleinen Mannes sozusagen. Ja. Und die ist, ist eine Streichwurst.
Ist eine Streichwurst. Es ist im Prinzip eine weichere Chorizo.
Ja, findest du geil?
Ja, ich finde die voll geil.
Wo isst man denn dazu eigentlich?
Die isst man auf Brot.
Also einfach
Bocadillos. Das ist auch so ein typisches Ding, was du im Frühstückscafé bekommst. Ein Cortado und ein Soprasada Bocadillo.
Was ist hier noch typisch auf Mallorca? Hast du schon ein bisschen was probiert an Essen?
An Essen? Naja, also es ist schon sehr fleischlastig. Also, ja. So in so Bodegas bekommst du sehr viel Fleisch aller Art. Also auch von Schwein, Ziege, Rind.
Kaninchen?
Gleichermaßen, genau. Und dann wird es aber spezieller mit Kaninchen. Ziege habe ich gerade gesagt. Aber
Ziege
vielleicht auch Ziege.
Also Ziege habe ich auf den Kanaren auch ganz viel bekommen. Fand ich furchtbar.
Ja.
Ja, das hat so ein bisschen hammelig geschmeckt, weil es sind jetzt nicht unbedingt die jüngsten Tiere wahrscheinlich, ja. Nach der Milchernte kurz mal hinter den Stall geführt werden. Und deswegen sind die natürlich sehr, sehr, sehr stallig. Aber Kaninchen habe ich hier auch noch nicht aber vielleicht in der Paella so aus Versehen.
Aber du kriegst es halt, also du kriegst in fast jedem Supermarkt ganze Kaninchen.
Mhm.
Es ist schon sehr normal.
Schnecken auch, habe ich gestern in der Hand gehabt.
Schnecken und dann halt Seafood. So, Seafood ist auch schon sehr verbreitet, wobei es von meinem Eindruck her jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so der Kern der mallorquinischen Küche. Also es ist schon existent so, aber es ist jetzt nicht so zum größten Teil darauf ausgelegt.
Hast du schon ein bisschen was gegessen hier auf der Insel? Wärst du bereit für eine Runde?
Mhm.
Füllerei mit Ei.
Drei Restauranttipps hier auf Mallorca.
Drei Restauranttipps auf Mallorca. Restauranttipp Nummer 1 wäre das Numa Beach in Playa de Muro. Ist ein wirklich fantastisches, eher moderne Fusion-Küche, eher international, aber schon spanisch angehaucht. Im Norden der Insel, ist ein Strandrestaurant, ist super hip, ist ab 22, 23 Uhr ein Beachclub. aber auch schon vorher, also auch wenn du um 20 Uhr da zum Essen sitzt, ist nebendran gibt es eine Tanzfläche und so eine Cocktailbar. Auch dann tanzen da meistens schon Menschen. Es ist komplett so offen, es ist alles komplett offen. So, es ist wirklich traumhaft schön da, einen Sundowner und dann gibt es da sehr, sehr gutes Fleisch. Also die haben auch, die haben zum Beispiel eine Wagyu Picanha, die nicht von dieser Welt ist. Also ist wirklich, wirklich fantastisch gut. Die haben wie heißen das? Fischtacos,
ja.
Die ich da immer bestelle. Die sind auch wirklich fantastisch.
Wir waren da nicht, ne, oder?
Nee, wir waren
da. Wir waren aber auch irgendwo Fischtacos essen.
Wir waren im Maima in Pagera Fischtacos essen.
Die waren stabil,
aber.
Die oben sind besser?
Die oben sind wirklich besser. Die sind auch noch ein bisschen, die geben sich ein bisschen mehr Mühe. Bei denen, die wir gegessen haben, die sind ein bisschen soßenlastig. Die könnten sich ein Klecks Chipotle-Soße sparen.
Ja, ne? Bei dem Hamachi Ceviche oder bei dem Carpaccio, war ja auch, glaube ich, alles ertränkt in Soße, was schade um den Fisch ist am Ende des Tages. Ne?
Ja.
Weil die haben ja hier eine gute Fischqualität.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist schon schade.
Station Nummer 2?
Station Nummer 2. Nehme ich glaube ich ganz untypisch einen Burger im Süden von Palma in San Agustí.
Ja.
Der Laden ist in der Nähe von Cala Mayor. Gibt's einen Smashburger. Der Laden heißt auch einfach Smashburger.
Hattest du mir den geschickt, nie, oder?
Nee, ich hatte dir einen anderen geschickt. Den wollte ich jetzt gerade zuerst gesagt haben, aber erstens fällt mir der Name nicht ein. Und zweitens ist der, es ist kein Smashburger, was nicht unbedingt schlecht ist, aber Der, den in San Agustin finde ich noch ein bisschen besser. Der Laden heißt einfach Smash Burger. Werben mit dem Slogan Best Burger on the Island, was ich immer sehr, sehr sketchy finde, aber ich.
Bei dem könnte es sein, ne?
Ich würde sagen, die haben einen Punkt.
Okay, geil.
Ja.
Vor Nummer drei?
Ja, für das dritte muss ich jetzt mal scharf nachdenken. Es gibt in Palma Nova noch das Il Chiringo, ist aber auch ein Beachclub. Ich will jetzt nicht noch einen Beachclub nennen.
Was haben wir mit Tahini? Das war zu teuer, ne?
Tahini, kann man aber sagen, ja, kann man sagen, ist, ich hätte jetzt gerne noch irgendeine Bodega genannt, aber eine auch in Playa de Muro, wo ich gut gegessen habe, aber die will ich jetzt auch nicht so als mega den Tipp raushauen. Nee, ich gehe mal mit dem Tahini. Das ist ein fantastisches japanisches Restaurant. Es ist japanisches Fine Dining. Also es ist jetzt kein Omakase so. Es ist Fine Dining. Aber wirklich Sushi on point. Die haben all die Cuts vom Thunfisch, die du willst, den fetten Bauch. Mhm. Die machen dir eine Miso-Suppe mit Foie Gras, wer da drauf steht. Was also, ist das wirklich
höher, pervers? Das normale Miso-Suppe.
Es ist, also da, das kann ich von Herzen empfehlen, ja. Ist aber gehoben und ist dementsprechend teuer. Ist,
und heißt komischerweise Tahini, obwohl es ein Japaner ist.
Ganz merkwürdig.
Sesampaste. Okay,
aber
zusammenpassen.
Befindet sich in Puerto Portals, in Portals News.
Der Yachthafen der Schönen und Reichen.
Der, genau.
Wo Jose Mula tagtäglich ein- und ausgeht.
Nur zum Ich muss das übrigens an der Stelle, auch nochmal klarstellen, was wir hier am Anfang des Podcasts
besprochen
haben. Also dieses Gästeanwesen, das wir hier haben, es ist ein Anwesen, das kann man schon so sagen, es ist ein wirklich großes Haus, aber es ist unser aktuell noch Mietshaus, das wir jetzt aber verlassen, und wir haben hier eine zweiwöchige Übergangsphase zwischen unserem alten Haus und unserem neuen Haus, und in dieser Zeit haben wir unter anderem Tim und das Team Brot mit Ei hierhin eingeladen, um das eben noch zu nutzen, während wir eigentlich schon in einem anderen Haus wohnen, ja.
Also dieses Anwesen ist nur das Bedienstetenanwesen, es gibt noch ein zweites, die Semola Mansion sozusagen.
Ja.
Wir kommen auch schon langsam zum Ende, weil diese Sommerfolgen, die sollen uns ja nicht davon abhalten, jetzt bald in den Pool springen zu können. Aber ich würde von dir noch gerne wissen, wenn du jetzt die so eine Sache, die du dir wünschen könntest, wenn du jetzt sofort einen Wunsch frei hattest an dich und an deine Karriere, was würdest du dir unbedingt wünschen wollen, was jetzt in Erfüllung gehen sollte?
Wow, das ist eine sehr große Frage.
Wir nehmen uns die Zeit, um die mal schnell zu beantworten.
Also um es mal ganz cheesy zu sagen, ich wünsche mir für mich selbst, dass ich alsbald den Weg finde, mit dem ich wieder happy bin. Und wie der halt aussieht, das kann ich aktuell noch nicht sagen. Ob der sich eher in ein YouTube-Format entwickelt, ob der sich in ein Fernsehformat entwickelt, ob der sich in inhaltlich anderen Content entwickelt, ob der mehr in Richtung Lifestyle geht, mehr in Richtung allgemein Kochen, mehr in Richtung Restaurant-Tests, was auch immer, oder vielleicht sogar ein Stück weit weg von der Kulinarik. Das kann ich aktuell noch nicht sagen, aber ich wünsche mir, dass ich das sehr bald sagen kann und dann auch wieder mit Lust und Laune und der alten Motivation auch so umsetzen kann.
Ja, ich meine, wir sind ja heute noch am Ballermann. Vielleicht ist das nächste Projekt ein Ballermann-Song mit Mark Eggers oder sowas.
Boah, Rumbombe. Kennst du Rumbombe?
Was ist Rumbombe?
Rumbombe ist auch ein Ballermann-Performer,
ja.
ein Malotze-Künstler.
Aha.
Und der hat eine richtig geile Story. Der hat nämlich, der ist eine richtig geile TikTok-Erfolgsstory. Ich habe dem angefangen zu folgen, als der irgendwie noch 300 Follower hatte. Kam der zufällig auf, und das soll jetzt nicht so ein Ich-hab-den-entdeckt-Ding sein, sondern der wurde von TikTok mir auf die For You gespült. Und ich habe Und ich habe das so gefeiert, weil seine Mission war, jeden Tag ein Ballermann-Refrain, bis ich im Bierkönig auftreten darf. Und das hat er durchgezogen. Und? 268 Tage hat es gedauert. Und dann hatte er einen Song released mit Michaela Schäfer und einen Auftritt im Bierkönig. Oder ich weiß nicht, 200. Also es war weniger als ein Jahr, glaube ich. Und ich habe dem ganz früh, irgendwie am 30. Tag oder so, bin ich dem reingefolgt und seitdem schreiben wir ab und zu. Und ich habe es ja vorhin erzählt, ich war noch nie am Ballermann. Es ist überhaupt nicht meine Musik so. Aber ich fand seine Mission einfach so geil, dass er das durchgezogen hat und dass es geklappt hat. Und ich habe ihm gestern noch geschrieben, dass wir heute am Ballermann sind, aber er ist leider gestern Abend zu Hause gelandet und kommt am Donnerstag.
Ich dachte, zu Hause wäre der Ballermann also, für ihn.
Er ist jetzt einfach drei Tage nicht da und genau dann,
Also ich höre da nur eins raus, Rumbombe, wenn du das hörst. Jo und ich wären bereit, um Ballermann-Song mit dir zu schreiben und zu performen. Wir können nicht so viel dazu beitragen, aber wir lassen uns von dir tragen.
Ja, auf und wir stellen uns auf die Bühne.
Breiten Schultern.
Er hat wirklich breite Schultern.
Du hast wirklich breite Schultern. Ja. Ich wünsche, ich hätte so breite Schultern wie du. Und das war es von dieser Folge und dieser Ausgabe live aus Malotze mit Jo Semula. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, abonniert den Kanal, habt eine geile Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann.
Peace out.
Tschüssi.